Am Samstagmorgen gehe ich regelmäßig um 7 Uhr ins Männergebet in unserer Gemeinde. Und dafür musste ich relativ früh aufstehen. In der kalten Jahreszeit ist es dann draußen jeweils noch stockdunkel. Und wenn ich so früh aus dem Bett muss, dann mache ich das möglichst so leise, dass meine Frau nicht aufwacht. Ich mache auch kein Licht, sondern schleiche im Dunkeln aus dem Zimmer. Und wenn es draußen noch so dunkel ist, kommt auch durchs Dachfenster kein Lichtschimmer. Und so muss ich wirklich im Stockdunkeln aus dem Bett und versuchen, gerade auf die Türe zuzulaufen. Wenn ich zu weit nach rechts komme, dann besteht die Gefahr, dass ich über den Klavierstuhl stürze. Wenn ich zu nah am Bett bleibe, dann schlage ich meinen Fuß an am Stuhl, der links von der Tür steht. Also meistens komme ich ohne größeren Unfall bei der Türe an. Und wenn ich dann mal im Treppenhaus bin, dann kann ich Licht machen. In der warmen Jahreszeit ist es draußen schon so hell, dass ich genug Licht habe, damit ich geradlinig zur Tür zulaufen kann. Wenn man etwas sieht und die Augen brauchen kann, dann ist alles viel einfacher. Das Augenlicht ist ein Riesengeschenk. Man schätzt, dass wir ungefähr 80% aller Informationen mit den Augen aufnehmen. Zur Zeit von Jesus hat es in Israel viele Augenkrankheiten. Und darum haben die Blinden eigentlich zum vertrauten Alltagsbild gehört. In den Dörfern, auf dem Land, in den Städten, überall ist man blinden Leuten begegnet. Und wir schauen uns jetzt miteinander so eine Blindenheilung an. Ich lese aus Markus Kapitel 8, die Verse 22 bis 26. Und sie kamen nach Bethsaida und sie brachten zu ihm einen Blinden und baten ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn hinaus vor das Dorf, tat Speichel auf seine Augen, legte seine Hände auf ihn und fragte ihn, siehst du etwas? Und er sah auf und sprach, ich sehe die Menschen, als sähe ich Bäume umhergehen. Danach legte er abermals die Hände auf seine Augen, da sah er deutlich und wurde wieder zurechtgebracht, sodass er alles scharf sehen konnte. Und er schickte ihn heim und sprach, geh nicht hinein in das Dorf. Diese Blindenheilung ist eine etwas eigenartige Geschichte. Und Markus schildert uns dieses Wunder kurz und bündig und eigentlich sehr, sehr nüchtern. Da wird also in Bethsaida am Nordufer vom See Genezareth ein Blinder zu Jesus gebracht. Wir wissen nicht, ob das Freunde oder Bekannte oder Verwandte waren, die ihn zu Jesus gebracht haben, und sie bitten ihn, diesen Blinden zu heilen. Jesus nimmt den Blinden zuerst mal an der Hand und führt ihn aus der Stadt Bethsaida hinaus, weg von den Massen von Leuten. Und dann spuckt Jesus diesem Mann auf die Augen, das ist die Bedeutung im Grundtext, legt ihm die Hände auf, und fragt ihn, ob er etwas sehen könne. Ist das nicht eine komische Frage? Warum fragt Jesus diesen Mann, ob er etwas sehen könne? Ist sich Jesus nicht sicher, ob er ihn wirklich heilen könne? Weiß er nicht mehr, wie es geht? Er, der x-mal schon Blinde geheilt hat. Und tatsächlich, der Mann kann zwar etwas sehen, aber er sagt, ich sehe Menschen, die aussehen wie Bäume, die umhergehen. Dass dieser Mann das Aussehen von Menschen mit Bäumen vergleicht, zeigt uns, dass er nicht von Geburt an blind war. Er hat sein Augenlicht erst im Verlauf seines Lebens verloren. Dieser Mann kann jetzt zwar etwas sehen, aber mit dieser Sehschärfe wäre er immer noch ein stark Sehbehinderter. Daraufhin legt Jesus dem Mann nochmals die Hände auf und jetzt sieht der Mann alles deutlich und scharf. Also ein hundertprozentig gelungenes Wunder, wie wir es von Jesus gewöhnt sind. Würde ich gern weiterdrücken. Ja. Ich habe vorher schon gesagt, das ist ein bisschen ein eigenartiges Wunder. Es unterscheidet sich von allen anderen Wundern in der Bibel, weil der Betroffene in zwei Etappen geheilt worden ist. Markus ist auch der Einzige, der genau dieses Wunder in seinem Evangelium erzählt. Aber dass er von dieser speziellen Heilung berichtet, dafür hat Markus seine Gründe. Eines der großen Themen im Markus-Evangelium ist nämlich die Wahrnehmung, also das Sehen, das Hören, das Erkennen und Begreifen, die Wahrnehmung. Markus schildert, wie Jesus seine Jünger überall hin mitgenommen hat und wie sie das übernatürliche Eingreifen von ihm hautnah miterlebt haben. Jesus war etwas daran gelegen, seine Jünger richtig auszubilden. Die Jünger sind darum bei allen Wundern, die Jesus gemacht hat, dabei gewesen. Die Jünger waren dabei, als Jesus einem orkanartigen Sturm befohlen hat, er solle still sein. Und sofort ist alles windstill geworden und die Wellen auf dem See haben sich beruhigt. Die Jünger sind Zeugen geworden, wie Jesus reihenweise Kranke geheilt hat. Lahme, Taube, Stumme, Blinde hat er geheilt und viele böse Geister ausgetrieben. Anschließend, die Jünger haben auch miterlebt, wie Jesus ein paar Brote und Fische so vermehrt hat, dass 5000 halb verhungerte Männer plus Frauen und Kinder genug zu essen hatten und erst noch korbweise übrig geblieben ist. Und Jesus hat seine Jünger dann anschließend damit überrascht, dass er mal mitten in der Nacht auf dem See laufend zu ihnen gekommen und ins Boot gestiegen ist. Und gerade am Anfang des Kapitels 8, wo wir da in unserem Bibeltext drinstecken, schildert Markus, wie Jesus das Speisewunder wiederholt hat, als er auch noch 4000 Männer mit wenigen Broten verköstigt hat. Wir würden doch jetzt eigentlich denken, dass den Jüngern nach all diesen Wundern klar geworden ist, wer dieser Jesus von Nazareth war. Einer, der alle Krankheiten heilt, der die physikalischen Gesetze auflöst, aufhebt, der aus fast nichts Essen für Tausende von Menschen macht. Das kann doch kein Normalsterblicher sein. Man könnte eigentlich erwarten, dass den Jüngern nach all dem, was sie erlebt haben mit Jesus, hätte klar werden sollen, dass dieser Jesus von Nazareth Gottes Sohn sein muss. Der Erlöser, ausgestattet mit göttlichen Fähigkeiten und mit einer uneingeschränkten Allmacht. Und dann unmittelbar vor unserem Predigttext wird uns geschildert, wie Jesus und seine Jünger mit dem Schiff über den See Genezareth ans andere Ufer fahren. Jesus redet da auf seine Jünger ein und möchte sie vor dem schändlichen Einfluss der Pharisäer und Schriftgelehrten, vor den bösen Absichten des Herodes warnen. Und er erwähnt dafür das Bild vom Sauerteig, der den ganzen Teig sauer macht. Aber die Jünger, die verstehen nicht, was Jesus ihnen sagen möchte. Sie meinen, Jesus schimpfe mit ihnen, weil sie für diese Überfahrt auf dem Schiff nur ein einziges Brot dabei haben. Und das ist ja total absurd. Erstens sind sie auf dieser kurzen Überfahrt sicher nicht am Verhungern, auch wenn sie dieses eine Brot miteinander teilen müssen. Und zweitens haben sie ja den Mann im Boot, der schon zweimal bewiesen hat, dass er Nahrungsmittel beliebig vermehren kann. Nein, Jesus schimpft nicht mit seinen Jüngern. Er schüttelt höchstens ein bisschen den Kopf. Er erinnert sie daran, dass sie doch bei beiden Wundern dabei gewesen waren, als er das Brot und die Fische so vermehrt hat, dass Tausende von Menschen genug zu essen hatten, der es noch konnte. Hofweise übrig geblieben ist. Und darum fragt Jesus jetzt seine Jünger fast beschwörend, genau in diesen Versen vor unserem Predigtext, in den Versen 17 und 18, versteht ihr noch nicht? Begreift ihr noch nicht? Habt ihr noch ein verhärtetes Herz in euch? Habt Augen und seht nicht? Und habt Ohren und hört nicht? Und dann im Vers 21, so eine Art zusammenfassend, begreift ihr denn noch nicht? Und genau an dieser Stelle kommt jetzt im Markus-Evangelium die Heilung dieses Blinden in zwei Etappen. Und das ist kein Zufall. Das hat eine klare Aussage. Das soll uns Bibelleser darauf aufmerksam machen, dass wir zwar Augen haben, aber unter Umständen gar nicht richtig sehen. Dass wir Ohren haben, aber vielleicht gar nicht richtig hinhören. Dass wir zwar etwas wahrnehmen, aber das Wesentliche immer noch nicht begriffen haben. Und es ist sogar möglich, dass wir selber nicht einmal realisieren, dass wir eine falsche Wahrnehmung haben. Dieser kurze Einschub der Blindenheilung zeigt uns, der scharfe Blick, das richtige Erfassen von Informationen und das Begreifen, was es zu bedeuten hat, das können wir nur bei Jesus bekommen. Von ihm können wir uns die Augen und die Wahrnehmung schärfen lassen. Jesus kann uns das Herz auftun und uns begreifen lassen, worum es im Leben überhaupt geht. Es kommt einem tatsächlich so vor, wie wenn die Jünger einen trüben Blick, verstopfte Ohren und ein verstocktes Herz gehabt hätten. Sie haben tatsächlich nicht viel begriffen, wenn man bedenkt, was für Wunder sie andauernd miterlebt haben. Interessant ist jetzt aber, dass unmittelbar nach unserem Predigtext Jesus seine Jünger gerade herausfragt, wer sie meinen, dass er sei. Und Petrus antwortet doch, du bist der Christus. Das sieht aus, wie wenn sie es doch noch erfasst hätten. Ein echter Lichtblick. Und Jesus lobt Petrus auch für diese Antwort und sagt, so steht es in Matthäus 16, Vers 17, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Aber gleich unmittelbar nachher erzählt Jesus seinen Jüngern, wie es mit ihm weitergeht, wie er als Menschensohn noch viel leiden müsse und wie er von den Ältesten und Schriftgelehrten verhaftet, verhört und hingerichtet werde. Da nimmt Petrus ihn zur Seite und redet Jesus ins Gewissen. So etwas dürfe auf gar keinen Fall passieren. Da weist ihn Jesus zurecht und sagt zu Petrus, geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. So nah liegt das zusammen. Auf der einen Seite die Erkenntnis, dass dieser Jesus von Nazareth der Christus ist. Und auf der anderen Seite können sie nicht begreifen, das Unverständnis dafür, dass der Christus soll getötet werden. Der kurze Lichtblick ist vorbei und wir sehen, dass die Jünger noch ganz viel überhaupt nicht begriffen haben. Den Tiefpunkt haben die Jünger dann an Karfreitag erlebt, wo Jesus, der Messias, der Christus am Kreuz hingerichtet worden ist. Da haben sie gemeint, jetzt ist alles vorbei. Jede Hoffnung ist endgültig zerstört worden. Ihnen wurde der Boden unter den Füßen weggezogen. Und uns wäre es da ganz genau gleich gegangen. Und dann an Ostern ist Jesus wieder zum Leben auferstanden und ist dann anschließend seinen Jüngern begegnet. Und damit ist auch die Hoffnung bei den Jüngern zurückgekehrt, dass Jesus zur Vergebung der Schuld aller Menschen hat sterben müssen, dass er mit der Auferstehung bewiesen hat, dass er stärker ist als der Tod, ist den Jüngern erst mit der Zeit klar geworden. Aber an Pfingsten, wo sie vom Heiligen Geist erfüllt worden sind, da haben sie das Evangelium in seiner ganzen Tragweite voll erfasst. Und das war der Moment, wo auch die Jünger ihre volle Sehkraft bekommen haben. Auch die Jünger haben, wie der Blinde, der geheilt worden ist, ihre Sehkraft nicht auf Anhieb bekommen. Jesus hat seine Jünger etappenweise ausgebildet. Die ganze Lehrzeit bei Jesus, die ganze Jüngerschaftsschulung, die hat mehr als 3 Jahre gedauert. Und in dieser Zeit haben die Jünger das Leben mit Jesus geteilt. Sie haben ihn Tag und Nacht hautnah erlebt. Sie haben Höhepunkte und Tiefpunkte mit ihm geteilt. Und Jesus hat in dieser Zeit einfache Männer, Handwerker, Fischer, Beamte zu Aposteln ausgebildet. Apostel, die dann fähig waren, eine christliche Gemeinde aufzubauen und zu leiten. Da ist eine christliche Jüngerschaft entstanden und herangewachsen, die fähig war, das Evangelium auf der ganzen Welt auszubreiten. Jesus ist mit der Ausbildung seiner Jünger voll ans Ziel gekommen. Als Apostel hatten sie die volle Sehschärfe und darauf waren sie auch angewiesen. Jetzt schon als Johannes der Täufer damals aufgetreten ist, hat er dem jüdischen Volk gepredigt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Auch Jesus hat das Gleiche gepredigt. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und als Jesus seine 12 Jünger zum Predigen ausgesandt hat, hat er ihnen das Gleiche gesagt. Er hat zu ihnen gesagt, geht ab und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Was bedeutet das? Vergessen wir nicht, dass seit dem Auftreten des letzten Propheten im Alten Testament, dem Malachi, bis zur Ankunft von Jesus, dem Sohn Gottes, Funkstille geherrscht hat zwischen Himmel und Erde. 400 Jahre lang, das ist eine sehr lange Zeit, hat Gott einfach geschwiegen. Und jetzt mit dem Auftauchen von Jesus ist sozusagen Gott persönlich auf diese Erde gekommen. Jesus hat mit seinem Auftreten, mit seinem Wirken, mit seinem Predigen immer auf seinen Vater im Himmel hingewiesen. Jesus hat nichts von sich aus gemacht. Er hat nur das gemacht, was er seinem Vater hat tun sehen. Und er hat ja auch gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Mit Jesus ist Gott auf die Erde gekommen oder anders gesagt, das Himmelreich ist nahe zu uns auf die Erde gekommen. Und das bedeutet, dass wir Menschen in einen direkten Kontakt mit Gott kommen können. Es ist möglich, mit Gott und mit Jesus eine enge Beziehung pflegen zu können. Jesus ist zwar nur gerade 3 Jahre öffentlich aufgetreten, aber in dieser kurzen Zeit hat er Großartiges geschaffen. Durch seinen Tod am Kreuz hat er erreicht, dass jeder Mensch Vergebung der Sünden erfahren kann. Wer daran glaubt, dass Jesus auch für seine Schuld gestorben ist und ihm nachfolgt, darf sich auf ein ewiges Leben im Himmel freuen. Jesus hat alles vorbereitet, dass das, was er angefangen hat, hat weitergehen können. Auch dann, als er selber bereits wieder in den Himmel zurückgekehrt ist. Aus dem kleinen Grüppchen von nur 12 Jüngern ist eine christliche Gemeinde entstanden. Tausende von Menschen haben sich im Glauben an Jesus dieser Bewegung angeschlossen. Und es hat mit dieser Gemeinde in Jerusalem angefangen und bis heute hat sich das Evangelium auf der ganzen Welt ausgebreitet. Das, was Jesus angefangen hat, war nicht mehr aufzuhalten, bis heute. Wie steht es jetzt heute mit dem Himmelreich? Ist das Himmelreich wieder mit der Himmelfahrt von Jesus zurück in den Himmel zurückgekehrt? Nein, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, hat er dem Heiligen Geist Platz gemacht. An Pfingsten ist der Heilige Geist bleibend in diese Welt gekommen. Und das Himmelreich ist darum auch heute noch mitten unter uns. Und darum können auch wir heute eine innige Beziehung mit Jesus haben, gleich wie die Jünger, die 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs waren. Der Heilige Geist macht das möglich. Klar, die Jünger, die haben Jesus in Menschengestalt vor sich gehabt. Sie haben ihn im Alltag erlebt, haben seine Reaktionen, sogar seine Mimik mitbekommen. Das ist uns leider so nicht möglich. Aber durch den Heiligen Geist sind wir so mit Jesus direkt verbunden, dass wir jederzeit mit ihm kommunizieren können. Als Nachfolger von Jesus können wir ihn im Gebet jederzeit erreichen und überall mit ihm reden. Und Jesus spricht zu uns und greift in unser Leben ein. Ein deutliches Zeichen, dass das Himmelreich mitten unter uns ist. Und darum können auch wir bei Jesus in die Lehre gehen. Wenn wir erkannt haben, dass Jesus für unsere Schuld bezahlt hat und unser ewiges Leben schenkt, dann haben wir doch schon etwas ganz, ganz Wesentliches erkannt. Und dafür können wir unendlich dankbar sein. Aber da sollten wir nicht stehen bleiben. Das ist sozusagen der Anfang des Glaubenslebens. Das entspricht sozusagen dem Zustand des Blinden, als er Menschen wie Bäume hat umhergehen sehen. Das klare Sehen, die scharfen Augen, die fehlen unter Umständen noch. Jesus hat Größeres für uns bereit. Jesus möchte uns nicht nur das Augenlicht schenken, sondern Augen, die scharf sehen. Er möchte, dass wir uns mit unserem ganzen Wesen, mit unserem Verhalten und mit unserem Denken ihm immer mehr angleichen. Und Jesus möchte, dass wir Fähigkeiten entwickeln, die wir je länger, je mehr für ihn einsetzen können. Wenn wir Jesus kennengelernt haben, dann besteht die Gefahr, dass wir meinen, dass wir mit Jesus unseren persönlichen Bodyguard gefunden hätten. Jemand, der alle Gefahren von uns abhält. Oder einen Manager, der uns sorgenfrei durchs Leben führt. Einen Notfallsanitäter, der rechtzeitig zur Stelle ist. Oder auch einen persönlichen Influencer, der uns garantiert, dass wir alle unsere eigenen Ziele erreichen. Jürgen Werth ist ein gläubiger Liedermacher aus Deutschland. Und er besingt unsere manchmal allzu menschlichen Motive in einem seiner Lieder sehr treffend. In diesem Lied, das an Gott gerichtet ist, heißt es: Gib mir das, was ich brauche. Ich brauche gar nicht so viel. Ich will nur, dass du willst, was ich will. Bitte rede, wenn ich höre, wenn ich Zeit habe für dich. Bitte schweig, wenn ich rede, denn da brauche ich dich nicht. Das Ziel von Jesus ist es nicht, uns ein erfülltes Leben nach unseren Wünschen zu garantieren. Er ist nicht dazu da, in unser Leben einzugreifen, wenn wir ihn gerade brauchen. Er hat Größeres mit jedem von uns im Sinn, wenn wir an ihn glauben und ganz bewusst ein Kind Gottes sein möchten. Er möchte uns auf das Leben in der Ewigkeit vorbereiten. Es ist nicht so, dass im Himmel ein langweiliges Leben auf uns wartet, wo wir kaum wissen, wie wir die Zeit totschlagen können. Dass wir auf einer Wolke sitzen und eine Ewigkeit lang Harfe spielen, das können wir vergessen. Vielmehr warten im Himmel sehr kreative Aufgaben auf uns. Aufgaben, bei denen wir eine große Verantwortung mittragen. Ich lese aus der Offenbarung, Kapitel 20, Vers 6. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Im Himmel dienen wir Gott und Jesus als Priester und sind an Regierungsaufgaben beteiligt. Noch etwas aus Kapitel 22, Vers 5. Und es wird keine Nacht mehr sein und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich kann mir auch nichts Konkretes darunter vorstellen, aber was da auf uns zukommt, das sind spannende und verantwortungsvolle Aufgaben. Und auf diese Aufgaben versucht uns Jesus jetzt schon in diesem irdischen Leben vorzubereiten. Jesus schult uns, dass wir im Himmel einmal fähig sind, nach unserer eigenen Überzeugung und nach unserem Willen zu dienen und zu regieren. Aber Jesus möchte da sicherstellen, dass unsere Überzeugung und unser Wille mit der Überzeugung und dem Willen Gottes übereinstimmen. Es muss also eine Verwandlung passieren, dass wir unsere egoistischen Wünsche und Ziele definitiv ablegen können, dass wir in unserem ganzen Wesen verwandelt werden und Jesus ähnlicher werden. Diese Verwandlung, die haben wir selber nicht im Griff. Wir können uns nicht Jesus ähnlicher machen. Das kann nur passieren, wenn wir uns auf eine innige Beziehung mit Jesus einlassen. Und das ist möglich, weil das Himmelreich mitten unter uns ist. Wie die Jünger bei Jesus in die Lehre gegangen sind, so können auch wir dank dem Heiligen Geist ebenfalls bei Jesus in die Lehre gehen, dass er uns ausbilden und verändern kann. Jesus kann uns den Blick schärfen, damit wir immer mehr begreifen, worum es geht, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. In Jeremia 31, Vers 33 wird uns diese Verwandlung sozusagen versprochen. In der Luther-Übersetzung steht das so: Gott sagt da, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. In der Hoffnung für alle Übersetzung, finde ich, steht es noch treffender. Dort steht es so: Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz, es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Durch diese Verwandlung ändert sich also unser ganzes Denken und Handeln. Eine Frage taucht unter uns Christen immer wieder auf, und zwar, ob die alttestamentlichen Gesetze auch für uns immer noch gültig seien, ob wir diese Gesetze einhalten müssen, und wenn ja, welche über 600 Gesetze und Gebote, die Gott dem Volk Israel gegeben hat? Wenn Gott uns sein Gesetz ins Herz schreibt, dass unser ganzes Denken und Handeln bestimmt wird, dann erübrigen sich solche Fragen. Wenn wir uns verwandeln lassen, werden wir Jesus immer ähnlicher und beginnen immer mehr so zu denken und zu handeln, wie das Gott von uns erwartet und wie er es gutheißen kann. Bleibt nur noch die Frage, wie kann denn diese Verwandlung wirklich stattfinden? Oder was können wir dazu beitragen, dass Jesus diese Verwandlung an uns vornehmen kann? Wie kommen wir in der Lehre bei Jesus erfolgreich voran, sodass unsere Augen geschärft werden, wir immer mehr begreifen? Ich würde sagen, wir müssen in unserem stressigen Alltag innehalten. Wir müssen stillhalten. Und wir müssen auch mit dem Eingreifen von Jesus rechnen. Auch in unserem Predigttext hat Jesus den Blinden zuerst einmal aus Bethsaida hinausgeführt, weg von den Massen dorthin, wo es still ist. Dort hat er ihn vom Blinden in einen Menschen verwandelt, der sehen kann, und zwar scharf sehen kann. Und wenn wir Jesus ähnlicher werden möchten, dann findet das nicht im stressigen Alltag, nicht im stressigen Einsatz statt, sondern dort, wo wir still werden vor Jesus. Und ich glaube, es beginnt auch mit dem Wunsch, dass wir Jesus überhaupt ähnlicher werden wollen. Es beginnt mit der Sehnsucht, eine innige Beziehung mit Jesus führen zu können. Auch eine Sehnsucht, Jesus im Alltag vermehrt erleben zu dürfen. Und was ist jetzt, wenn ich nichts von dieser Sehnsucht, von diesem Wunsch verspüre? Dann beten wir doch einfach dafür, dass Jesus uns zeigen soll, wie wir in eine noch tiefere Beziehung mit ihm kommen. In Galater 2, Vers 20 schreibt Paulus: Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Christus lebt in mir. Also näher kann das Himmelreich nicht mehr kommen. Man muss sich das mal vergegenwärtigen. Jesus ist nicht nur da irgendwo in meiner Nähe, sondern in mir drin, wenn ich Jesus nachfolgen möchte, wenn ich ihn in mein Leben aufgenommen habe. Ich versuche mir das immer wieder zu verinnerlichen. Ich versuche im Alltag daran zu denken, dass ich Jesus immer bei mir habe. Das klingt mir mal besser, manchmal auch weniger gut. Wenn ich mir bewusst bin, dass Jesus immer dabei ist, dann hält mich das unter Umständen auch davon ab, mich mit etwas zu beschäftigen, von dem ich ganz genau weiß, dass Jesus keine Freude daran hat. Aber wenn ich ein Problem habe, im Moment nicht mehr weiter weiß, dann kann ich das mit Jesus gleich besprechen und ihn auch um Hilfe bitten. Er weiß ja haargenau Bescheid über meine Situation. Und Jesus fordert uns sogar auf, wir sollen zu ihm kommen und um Hilfe bitten. Und ich nehme seine Hilfe noch so gern in Anspruch. Jesus in uns fördert auch das Bedürfnis, mit ihm zu reden, im Gebet. Er weckt auch die Motivation, dass wir uns mit seinem Wort in der Bibel immer mehr beschäftigen, auch immer mehr erfassen können, was da drin steht, dass wir auch immer mehr Klarheit darüber bekommen, mit was für einem großartigen, heiligen, allmächtigen und liebevollen Gott wir es zu tun haben. Und das alles braucht Zeit. Aber die Zeit, die wir bewusst mit Jesus verbringen, die ist kostbar. Sie verändert uns und macht uns Jesus ähnlicher. Und es schärft unsere geistliche Sehkraft. Vergessen wir nie, dass das Himmelreich neu zu uns gekommen ist. Ja, dass es mitten unter uns ist. Es ist darum möglich, eine innige Beziehung mit Gott und Jesus zu haben. Jesus selber sehnt sich nach dieser lebendigen Beziehung zu uns. Er wartet nur, dass wir mitmachen, dass wir einverstanden sind damit. Und Jesus nimmt uns noch so gern in die Lehre. Er bildet uns aus und bereitet uns auf unsere Aufgaben im Himmel vor, dass wir einmal ihm als Priester dienen können und er uns mitregieren lassen kann. Paulus schreibt im Brief an die Epheser, das zum Abschluss, im Epheser 1, 17 bis 19, Ich bete für euch, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. Es ist Jesus, der uns die Herzensaugen schärfen kann, damit wir immer mehr begreifen. Und darum lassen wir uns doch von Jesus auch in die Stille führen, wie er das mit den Blinden auch gemacht hat, dass er uns die Hände auflegen kann, dass wir immer klarer und schärfer sehen und immer mehr begreifen. Amen. Ich bete. Herr Jesus, wir sind dankbar, dass du dich so um uns kümmerst, dass du als Gott auf die Erde gekommen bist, das Himmelreich mitgebracht hast. Ja, das Himmelreich ist mitten unter uns, Herr, und das eröffnet uns so grossartige Möglichkeiten. Wir müssen nicht stehen bleiben in unserer ganzen Art. Wir können zu dir anwachsen. Es ist möglich, mit dir eine innige Beziehung zu haben. Und wenn wir so eine innige Beziehung mit dir pflegen, dann kannst du uns so verändern, so ausstatten, dass wir ganz für dich unterwegs sein können. Dass wir können mit den Begabungen, die du uns gegeben hast, auf dich hinweisen, dich gross machen. Und Herr, tu uns einfach auch ein kleines Fenster aus, dass wir begreifen, was in der Ewigkeit einmal wird sein. Dass wir sehen, dass das Leben nicht alles ist, was wir da jetzt kennen, sondern dass es weitergeht in der Ewigkeit. Und hilf uns doch, dass wir uns ausbilden lassen, vorbereiten lassen für das, was wir in der Ewigkeit einmal tun, wenn wir mit dir im Himmelreich unterwegs sind und sehen, wie du bist in deiner ganzen Herrlichkeit. Herr, hilf uns, dass wir die Stille finden, die wir brauchen, dass wir noch näher zu dir ankommen, dass du uns verändern kannst. Wir danken dir. Es ist an dir und du zögerst nicht. Du gibst uns alles, du gibst gern. Amen.